Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel bezüglich des Kompromisses heißt es, die Verabschiedung unserer IPS-Charge an der Nationalen Polizeiakademie war gerade zu Ende gegangen. In der IPS-Messe feierten wir den Abschluss unserer Ausbildung. Ich war jetzt ein echter IPS-Offizier, kein Praktikant mehr. Auf den Schultern meiner khaki-farbenen Uniform trug ich nun 2 Sterne, nicht mehr nur einen. Aber das Wichtigste war, dass unser Morgen nicht mehr damit begann, dass uns ein Ustad-Ausbilder für Leibesübungen täglich um 5.15 Uhr anschrieb. Wir waren jetzt freie Männer. Aber ich muss zugeben, dass dieses 10-monatige strenge Training uns fit wie Rennpferde gemacht hatte. Ich hätte 10 Meilen im Trab laufen können. Jede sportliche Betätigung, sei es Klettern, Reiten oder Seilklettern, konnte ich mühelos ausführen. Nicht schlecht für jemanden, der im Sportkurs am IIT durchgefallen war, in dem nur gelegentliches morgendliches Gehen und Laufen verlangt wurde. Kurzum, ich war jetzt auf dem Höhepunkt meiner Fitness und beschloss, diese beizubehalten. Doch nur 5 Jahre später hatte ich meine ganze Kraft und Ausdauer verloren und wurde von einem schlimmen Rücken geplagt. Ich war nicht mehr der Typ, der aus der Polizeiakademie kam. Was habe ich falsch gemacht? Was ist der eine große Fehler, den ich gemacht habe? Getrunken? Nein. Ich war immer ein Abstinenzler. Übermäßiges Essen oder andere Vergnügungen? Nein. Ich habe keinen einzigen großen Fehler begangen. Stattdessen begann ich, kleine Kompromisse einzugehen. Ich hatte mir vorgenommen, jeden Morgen zu laufen, aber ich fing an, Ausreden zu erfinden. Ich bin auf Reisen oder ich habe zu tun. Oder ich mache es morgen. Heute ist mir nicht danach. Sobald der Rhythmus gebrochen war, setzte die Trägheit ein. Es fühlte sich so viel schwieriger an, wieder anzufangen. Und ehe ich mich versah, arbeitete ich Tag und Nacht und hatte keine Zeit mehr für meine Fitness und mein Wohlbefinden. Wie sehr vermisste ich jetzt die Sportlehrer, die uns anschrien, härter zu laufen. Aber warum habe ich diesen Niedergang zugelassen? Wenn mir nach meiner Ausbildung jemand gesagt hätte, lass es die nächsten Jahre ruhig angehen, Mann, warum quälst du dich mit Training oder Laufen, wäre ich empört gewesen. Wir gehen selten große Kompromisse ein, weil die Alarmglocken in unserem Kopf schrillen. Aber wenn es sich um einen kleinen Kompromiss handelt, zum Beispiel heute nicht, lass uns morgen laufen, werden unsere Abwehrmechanismen nicht ausgelöst. Schließlich wird es uns nicht umbringen. Aber ein Kompromiss führt zum nächsten. Und diese Kette hört nie auf. Und ehe man sich versieht, ist man so tief versunken, dass man sich selbst gar nicht mehr erkennt. Was dieser Bericht uns zeigt, ist, dass Kompromisse einen massiven Schaden anrichten können, was das persönliche Leben anbelangt. Und heute geht es um so einen Fall, denn wir besprechen die Gemeinde von Thyatira, wo die ganze Versammlung involviert ist. Wir sind also heute bei der 4. Gemeinde angekommen. Ephesus hatte das Problem, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Smyrna war besonders der Drangsal ausgesetzt. In der Versammlung von Pergamus haben manche von ihnen an der falschen Lehre festgehalten. Und jetzt befassen wir uns speziell mit der vorliegenden Zusammenkunft, wo wir den Predigttext in Offenbarung Kapitel 2, die Verse 18 bis 29 heranziehen, wo es heißt, und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, da sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmern dem Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die heiligen Völker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. In Vers 18 sehen wir eine Standardbeschreibung, was das Ansprechen der Gemeinde betrifft. Der Adressat ist der Engel in Thyatira. Vergessen wir auch dabei nicht, dass die sieben Gemeinden im Buch der Offenbarung repräsentativ für alle Versammlungen in allen Zeiten stehen. Und manche der heutigen Versammlungen werden mit Thyatira identifiziert, wenn wir uns deren Verlauf betrachten. Und wenn dies auch auf die jeweilige Gemeinschaft zutrifft, so ist auch dieser Engel angesprochen, wie möglicherweise der Engel von Bielefeld oder der Engel von Wien. Was die geografische Lage in Thyatira anbelangt, so schreibt eine Quelle Folgendes dazu. Thyatira beherbergte eine bedeutende Apollonkult, den Sohn des Zeus und die mit Prophezeiung und Sonne verbundene Gottheit. Einige Gelehrte weisen darauf hin, dass der Kaiser mit Apollo in Verbindung stand und vermuteten, dass er in Thyatira als seine irdische Erscheinungsform verehrt wurde. Obwohl die Bronzeverarbeitung nicht nur in Thyatira verbreitet war, weisen einige Gelehrte auch auf die dortige Bronzeschmiedzunft hin. Es ist auffallend, wie sich der Sohn Gottes hier vorstellt. Einmal werden seine Augen, die wie eine Feuerflamme sind, dargestellt. Der durchdringende Christus wird hier im Kontext mit scharfen Augen aufgezeigt, wo einiges schiefgelaufen ist, was er überhaupt nicht dulden kann, wie wir noch sehen werden. Und diesen Augen entgeht nichts, denn sie haben alles im Blick, was im Lichte als auch im Dunklen geschieht. Sie sind wie die Sonne, die in ihrer gewaltigen Pracht erscheint und man sie nicht in einer direkten Konfrontation erblicken kann. In Anbetracht dessen muss die jeweilige Person selbst ihr Angesicht verbergen, während das Angesicht Gottes standhaft bleibt. Und schauen wir weiter. Denn seine Füße gleichen einem schimmernden Erz. In Offenbarung Kapitel 1, Vers 15 wird noch der Zusatz beteuert, als glühten sie im Ofen. Es sind Füße, die wie die Augen eine richterliche Funktion aufweisen. Erz ist bekannt für Stärke und Haltbarkeit. Und diese besitzen eine schimmernde Qualität, wie in unserem Fall. Beziehungsweise auf den Herrn Jesus Christus. Man beachte, dass das hebräische Verb Natsatz in erster Linie die Vorstellung von Funken oder Leuchten vermittelt. Die Füße Christi sind brillant, glanzvoll und er ist hier in seiner göttlichen Präsenz, mit der man zu rechnen hat. Die so kraftvoll sind, dass ihnen niemand ihm entgegenstellen kann. Die so markant sind, dass man gezwungen wird, auf sie zu schauen, auch wenn man seinen Blick nach oben gerichtet hat. Dass der Herr sich mit den Worten Sohn Gottes ausgibt, unterscheidet sich von den anderen Formulierungen. In Ephesus hatte der Erlöser die sieben Sterne in seiner rechten Hand, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. In Smyrna wird er als der Erste und der Letzte, der tot und lebendig war, präsentiert. Und in Pergamus kommt das scharfe, zweischneidige Schwert zum Ausdruck. Dass ausgerechnet der Herr sich so zu erkennen gibt, könnte damit zusammenhängen, dass die Bürger von Thyatira zwei Gottheiten gehabt haben, die als Söhne des Zeus verehrt wurden. Auf jeden Fall nimmt es den Verweis am Ende des Briefes auf Psalm 2 vorweg, wo die erwähnte Autorität und das Gericht im Kontext des Psalmes von Gottes Sohn ausgeübt werden. Lass uns daher Psalm 2, die Verse 7 bis 9 anschauen. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfer Geschirr sie zerschmeißen. Wie immer fängt der Herr damit an, dass er deren Werke kennt. Seine souveräne Position erlaubt es ihm, diesen Standpunkt zu beschreiben. Thyatira, ich weiß, was ihr anstellt. Eure Bemühungen sind mir bestens bekannt. Ich habe sie ständig im Blick. Ich weiß auch, wie ihr eure Sachen erledigt. Die Umstände, in denen sie sich befinden, sind auch nicht vor seinem durchdringenden Blick verborgen. Ich weiß auch, in welchen Situationen ihr sie betreibt. Ob außerhalb oder innerhalb der Gemeinde, keine einzelne Tat ist ihm entgangen. Und ich kenne auch jeden einzelnen Zeitpunkt, wann auch immer dies stattfindet, ob am Nachmittag oder am Morgen. Auch dies bleibt dem Erhabenen nicht verborgen. Des Weiteren sehen wir, dass die Gemeinde für ihre Liebe gelobt wird. Diese Versammlung hat sich dadurch ausgezeichnet, dass Liebe vorhanden war. Dagegen hatte die Gemeinde in Ephesus ihre erste Liebe verlassen, was äußerst dramatisch war. Und wie wichtig ist es, dass in einer Gemeinschaft Gottes Liebe waltet, wo man sich untereinander liebt, sich für den anderen einsetzt, sich um ihn kümmert, wenn er eine schwere Krise durchmacht. Aber vor allem steht hier die Liebe zu ihrem lebendigen Retter im Vordergrund. Und diese ist ein entscheidender Indikator dafür, ob man in dem Herrn wohlgefällig wandelt oder nicht. Was sehen wir noch? Die Thyatiraner werden auch für ihren Dienst gewürdigt. Man beachte, dass Liebe eine Grundvoraussetzung ist, die sich in dem Dienst manifestiert. Es ist ein Dienst, der in der Konformität mit Gottes Willen einhergeht. Dienst sollte immer mit Furcht und Inbrunst im Glauben und mit reinem Gewissen, in Demut und ohne geldgierige Absichten und in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit erbracht werden. Generell kann der Dienst in der Heiligen Schrift am Wort gemeint sein, der mit großem Eifer, Fleiß und Treue ausgeübt wird. Dienst kann sich noch auf andere Tätigkeiten beziehen, die einen gewissen Schwerpunkt besitzen. Wie die Heiligen einander erweisen, indem man füreinander betet, für Sünden ermahnt und tadelt, diejenigen wiederherstellt, die vom rechten Weg abgekommen sind, die Bedrängten tröstet oder einander in dem heiligen Glauben aufbaut. Wie auch immer der Dienst dieser Gemeinde im Detail ausgeschaut hat, er wird hier explizit zum Ausdruck gebracht und das ist lobenswert. In weiterer Folge kommt ihr Glaube zur Sprache. Es ist ein Glaube, der mit dem Charakteristikum der Zuverlässigkeit gerühmt wird. Er ist beständig und authentisch. Denn in Vers 25 kristallisiert daher die Gruppe der wahren Christen heraus, die an dem festhalten, was sie haben. Dann kommt auch in Vers 19 das standhafte Ausharren in Erscheinung, welches sich wiederum aus einem zuverlässigen Glauben resultiert. Standhaftes Ausharren kann nur aktiv sein, wenn der Glaube an den Erlöser beharrlich und unerschütterlich bleibt. Das konsequente Vertrauen auf den Herrn ist daher eine absolute Notwendigkeit, in Zeiten der Not, in Zeiten der Bedrängnis bestehen zu können. In unserem Kasus war es tatsächlich festzustellen. Zuletzt sehen wir in demselben Vers eine Bemerkung, dass deren letzten Werke mehr sind als die ersten. Was für ein grandioser Fortschritt. Ihr letzter Zustand war mit derselben Liebe und demselben Glauben verbunden, aber es hatte noch mehr Auswirkungen. Die Tendenz war steigend und das Ergebnis ein freudiges. Und nachdem wir uns die Anrede und das Lob bezüglich dieser Gemeinde betrachtet haben, sehen wir in den Versen 20 bis 21 die Beschwerde des richtenden Christus an. Der Herr sagt in Vers 20, dass er ein weniges gegen sie hat. Diese Konstruktion kennen wir schon aus der Gemeinde in Pergamos. Es beschreibt eine begrenzte Menge, an dem der Herr was auszusetzen hat. Sie lassen es zu, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, die Knechte des Herrn lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Wir kommen nun zu unserem ersten Anwendungspunkt. Zulassen von nicht-biblischer Lehre ist eine aktive Schuld an den Knechten des Herrn. Der Herr spricht konkret das Problem der Gemeinde an. Sie haben es zugelassen, dass nicht-biblische Lehre in der Versammlung aufkommt. Das letzte Mal haben wir Pergamos durchgemacht und da herrschte auch das Bestehen von falscher Lehre, wo einige daran festgehalten haben. Aber in unserer Angelegenheit ist der Fokus auf die Erlaubnis solcher Missetaten. Die Geschwister haben es genehmigt, dass Gräuel in die Gemeinschaft hineindringen konnte. Es ist nicht so, dass sie die aktive Kraft waren, welche diese teuflische Lehre installiert haben. Nein, sie haben es toleriert, dass sich diese Lehre unterbreiten konnte. Und das ist fatal. Denn so haben sie sich an ihre Geschwister vergangen, die in satanischen Dogmen einbezogen wurden. Sie tragen daher eine bewusste Schuld, auch wenn die treuen Brüder nicht daran partizipiert, also teilgenommen haben. Wo waren die Ältesten, die anderen Geschwister, die sie ermahnen hätten sollen? Und ihr Lieben, das ist kein Phänomen vergangener Zeit, denn in vielen Gemeinden wird nicht biblische Lehre toleriert. Ich erinnere mich an einen Fall, wo Unzucht betrieben wurde und man nicht dagegen interveniert hat. Man hätte einschreiten sollen, um klare Verhältnisse zu schaffen. Man hätte sich nicht zurückziehen dürfen und den schrecklichen Lebensstil der anderen akzeptieren. Und dadurch, dass man es nicht praktiziert hat, trägt man trotzdem auch eine Schuld, von der man sich nicht freisprechen kann, außer bei Buße, wo wir noch darüber diskutieren müssen. Lasst uns aber jetzt den zweiten Anwendungspunkt betrachten. Zulassen von nicht-biblischer Lehre ist eine aktive Schuld gegenüber dem Herrn selbst. Es ist schon traurig genug, dass die Gemeinde in Thyatira es zugelassen hat, dass ihre Geschwister solchen Gräueln ausgesetzt waren. Sie waren in dieser Hinsicht schuldig, aber sie haben sich in erster Linie gegen Gott versündigt. Denn sie hätten die Lehre der Aposteln bezüglich des Christus in den Vordergrund bringen müssen, was tragischerweise ausgeblieben ist. In Anbetracht dessen ist eine doppelte Schuld zu konstatieren. Und jede Sünde, die man begeht, richtet sich zuerst gegen den Erlöser selbst. Wir sehen nicht umsonst den verherrlichten Christus, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Er ist es, der Anklage über sein Volk im Neuen Testament erhebt. Er kann nicht mit so einem Umstand zufrieden sein und deswegen legt er die Fakten glasklar auf den Tisch, um das Problem bei der Wurzel zu packen. Ihr, das heilige Volk, habt es gebilligt, dass Isabel ihren Mist ausstreuen konnte und ihr habt euch mir gegenüber unanständig verhalten und nicht nur an meinen Knechten. Es hätte nicht so weit kommen müssen, aber auch euer Handeln war nicht in meinem Sinne. Und so seid ihr mitverantwortlich für dieses vorhandene Dilemma. Euer Stand lautet schuldig. Und ihr sollt euch im Klaren sein, dass ihr meine Gebote übertreten habt. Schauen wir weiter und besprechen nun die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt. Wer war sie überhaupt und warum ist sie in unserem Text so relevant? Der Name Isabel geht an dieser Stelle zweifellos auf die sidonische Frau des israelischen König Ahab zurück. Sie war eine wahnsinnige Frau, die dazu beigetragen hat, dass Israel zum Baalskult verführt wurde. Und die wahren Propheten Gottes hat sie auch umbringen lassen. Und verpassen wir das nicht, sie nennt sich eine Prophetin. Das heißt, dass sie den Anspruch erhebt, im Auftrag Gottes zu handeln, dass sie Botschaften von ihnen hat, dass ihre Worte der Wahrheit entsprechen, dass alles, was sie tut, in rechter Ordnung sei. aber sie lehrt und verführt zu gottlosen Praktiken. Sie ermutigt Christen, Kompromisse mit götzendienerischen Praktiken einzugehen und das im Namen Gottes. Und in Wirklichkeit stammt ihre Lehre aus der tiefsten Finsternis. Und das ist ein signifikanter Marker für ihr Lehrer, wenn ihre Doktrin oppositionell dem Evangelium ist. Der Verzehr von Götzenopfern und die Praxis der Unzucht waren das verkehrte Resultat. Unser dritter Anwendungspunkt, den wir in Betracht ziehen, lautet: Zulassen von nicht-biblischer Lehre treibt Gläubige in die Sünde. Wir sehen also dasselbe Ergebnis in der Gemeinde von Thyatira als auch in Pergamus. In Pergamus war es die Lehre des Biliam und hier ist es der Isabel. Es ist dieselbe antichristliche Lehre, die nicht nur im Alten Testament vorgekommen ist, sondern sich auch weiterhin in der Gemeinde des Neuen Testaments fortsetzt. In der vorhergehenden Predigt, wie auch in dieser, kommen Unzucht und das Essen von Götzenopfern in Erscheinung. Aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, ob dies buchstäblich oder symbolisch zu verstehen ist. Oder möglicherweise ist hier eine Kombination aus beiden. Denn im Buch der Offenbarung wird die Unzucht auch geistlich verstanden, die nicht im physischen Sinne ausgeübt wird. Es gibt also sexuelle Unmoral, wie unerlaubten Verkehr mit einem nicht legitimen Partner und geistliche Unmoral. Geistliche Unmoral kann auch den unerlaubten Verkehr mit anderen Göttern bezeichnen, wo keine körperliche Komponente zu sehen ist. Auf jeden Fall ist bei dem realen und verbotenen Geschlechtsverkehr immer das spirituelle Vergehen gegen Gott existierend. Und jede Verfehlung, die man begeht, ist in erster Linie spiritueller Natur. Egal, ob es der Verzehr von Götzenopfern ist, bei denen anderen heidnischen Göttern geopfert wird und in denen sich in Wahrheit Dämonen verbergen oder es andere dreckige Sachen sind. Man beachte, dass der Herr die Speise für den Magen gegeben hat. Und man keine Sünde vollbringt, wenn man zum Beispiel Fleisch isst, das anderen Göttern gebracht wird, mit denen man nichts zu tun hat. Aber die Teilnahme zu solchen gottlosen Praktiken sind nicht mit seinen Worten im Einklang. Eine Quelle könnte diesbezüglich recht haben, was den geschichtlichen Aspekt betrifft, und zwar: Thyatira war ein Wirtschaftszentrum mit einer besonders großen Anzahl von Handelsgesellschaften oder Zünften, die von ihren Mitgliedern jeweils die Teilnahme an götzendienerischen Praktiken verlangten, um die Mitgliedschaft zu behalten. Praktisch wäre es schwierig gewesen, in der Stadt Handel zu treiben, ohne Teil einer solchen Organisation zu sein. Und daher wäre der Druck auf die in der Stadt lebenden Christen, sich an solchen Praktiken zu beteiligen, erheblich gewesen. Fakt ist, dass die Gemeinde in Thyatira es zugelassen hat, dass Gläubige durch eine nicht-biblische Doktrin verschmutzt wurden. Sie wurden beschwert und vergiftet. Die Gesinnung wurde mit der Pest angegriffen. Und wenn die Krankheit ausbricht, dann sind nicht gesunde Patienten für die stationäre Aufnahme gedacht. Das Herz wurde befleckt, was schon von Natur aus eine böse Veranlagung hat. Die Gemeinde hat Wege erlaubt, von denen sie sich radikal fernhalten hätten müssen. Sünde wurde Platz gewährt, das schon im Keim erstickt hätte müssen. Das Zulassen von nicht-biblischer Lehre ist daher ein brachial schweres Vergehen. Und wenn sich von uns manche fragen, aber heute findet keine Unzucht oder der Verzehr von Götzenopfern bei Bekehrten statt, dann lasst uns der brutalen Wahrheit ins Auge schauen, dass es sehr wohl stattfindet und das in einem kritischen Ausmaß. Zumindest auf geistlicher Ebene, aber auch die physische Komponente ist bei manchen inkludiert. Es gibt zum Beispiel genug Christen in unserer Zeit, die schon Unzucht begangen haben, in der man unerlaubten sexuellen Verkehr erlebt hat. Und natürlich können auch Christen vom Fleisch essen, welches Götzen geopfert wurde, wo man bei einem heidnischen Fest teilgenommen hat. Dieses Problem war schon in Korinth zu sehen und wo Paulus in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 21 spricht: Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Und das kann in verschiedenen Formen auftreten, wie andere Aktivitäten, wo anderen Göttern eine Speise dargebracht wird, wie teuflische Konzerte. Bei einem musikalischen Event, wo bestimmte Elemente gebraucht werden, die ein Ritual darstellen, soll ein Opfer dem Götzen dargebracht werden. Zwar ist der Besucher des Festes nicht somatisch beim Genuss beteiligt, aber in seinem Zugegensein. Unterschätzen wir daher nicht, wo wir hingehen, denn auch von uns wird gefordert, dass wir bei heidnischen Festen, die im Kontrast zu dem Herrn stehen, fernbleiben sollen. So viel also dazu. Was noch in unserem Text auffällt, ist, dass die Falschprophetin Isabel Autorität in der Gemeinde ausgeübt hat. Paulus hatte davor gewarnt, dass eine Frau so eine Funktion in der Versammlung nicht haben darf. Er hat es in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 12 so gesagt: Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren. Er warnte unter anderem mit der Begründung, dass Eva und nicht Adam in die Irre geführt worden ist. Hier wird das griechische Verb planao im aktiven Sinne verwendet, um diese Lehrerin als Irreführerin darzustellen. Verstehen wir die Verbindung? Frauen sollen nicht in der Gemeinde vorstehen, da es unter anderem die Frau war, die verführt worden ist, und hier haben wir die Verführte, die eine falsche Lehre bringt. Dies verdeutlicht auch, dass die Anweisung des Paulus in Thyatira nicht befolgt worden waren, und zwar mit verheerenden Folgen, wie auch immer das im Detail ausgeschaut hat. Warum im Detail? Da Isabel auch für ein falsches System aus mehreren Personen stehen und sich nicht auf eine einzelne Person beschränken kann. In Vers 21 wird dann geschildert, dass trotz der katastrophalen Umstände der Herr ihr Raum zur Buße gegeben hat. Er hatte ihr Zeit gegeben, also eine Periode gewährt, dass sie doch umkehrt. Dass man ernsthaft mit seinem gottlosen Wandel aufhört. Dass man keine falschen Lehren mehr verbreite. Dass man sich wirklich der Autorität Christi beugt. Was für ein Gnadenangebot, was für eine Barmherzigkeit. Doch wie kann das der Herr zu so einer Frau sagen, welche die Christen in die Irre geführt hat? Diese Konstruktion, die wir vor uns haben, zeigt, dass sie mit den Christen in Verbindung gestanden ist. Sie war daher keine fremde Gestalt, wie man sie aus Märchenfiguren kennt. Und der Herr drückt auch sein Interesse an ihr aus, dass sie zur Vernunft kommt und eine komplette 180-Grad-Wendung einnimmt. Aber vergeblich, es waren keine Früchte zu sehen. Denn sie hat nicht von ihrer Unzucht, also der geistlichen Hurerei, aufgehört. Sie hat nicht ihre götzendienerischen Lehren bereut. Doch die Buße hat nicht nur sie betroffen, sondern in Vers 20 wurde bereits betont, dass der Herr ein weniges gegen die Gemeinde hat. Unser vierter Anwendungspunkt betont, Zulassen von nicht-biblischer Lehre erfordert eine aufrichtige Buße. Die Gemeinde hat sich schwer versündigt, dass sie anderen eine Gelegenheit angeboten hat, sie zu verführen, und wir sehen mit drastischen Folgen. Auch sie müssen vor Gott bekennen, dass sie Anteil an der Verführung haben. Sie haben vor dem Herrn eine ehrliche Stellungnahme zu beziehen, dass sie keine Achtung vor der List ausgesprochen haben, dass so eine Lehre Einzug in die Gemeinde nehmen konnte, dass sie anderen Geschwistern einen erheblichen Schaden zufügen konnte, dass keine Gemeindezucht praktiziert wurde und man nicht seine Hände an die notwendige Arbeit verrichtet hat, dass man seine schwächeren Brüder in den Schutz hätte nehmen sollen, die noch eventuell nicht reif waren. Die Priorität, ausschließlich Gottes Wort in der Gemeinde zu akzeptieren, wurde vernachlässigt. Den auferstandenen Christus einzig und allein in ihren Räumen zu gewähren, wurde verdrängt. Ja, sie haben sich nicht bewusst, in die Sünde geführt, aber auch nicht davor gerettet. Es ist wie bei einem Badegast, der nicht schwimmen kann und sich einer tiefen Wasserstelle nähert, aber davon keine Ahnung besitzt. Und wenn man davon selbst Kenntnis hat, dass dieses Areal gefährlich ist, und man auch vom Nichtschema weiß, dann hat man sich auch an dieser Aktion beteiligt, da man ihn hätte warnen können. Ich kenne auch römisch-katholische Geschwister, die wirklich wiedergeboren sind und zu Maria reden, weil sie noch zu wenig Erkenntnis haben. Und wenn ich auf sie treffe, dann spreche ich das auch bei passender Gelegenheit an. Da ich mich sonst am Leib Christi versündigen würde, wenn ich nicht meine Geschwister darauf aufmerksam mache. Dieses Beispiel, was ich gerade geschildert habe, ist ein Fall, der sich auf eine Distanz von separierten Geschwistern im Herrn betrifft. Aber in unserem vorliegenden Fall geht es um die lokale Gemeinde selbst. Deswegen muss man umso mehr die Fehler seiner Brüder oder Schwestern aufzählen. Und wenn man die heutigen Gemeinden denkt, so ist es ebenso ein Aufruf an sie, dass bei denen, wo Sünde toleriert wird, sie unverzüglich ihre Sache mit Gott bereinigen sollten. Auch eine andere Begebenheit ist mir im Kopf geblieben, wo ein Bruder zu den Ältesten seiner Gemeinde gegangen ist, weil man nichts Gezieltes gegen Sünde unternommen hat. Aber man ist nicht darauf eingegangen. So konnte er nicht mehr in dieser Gemeinschaft bleiben und hat aufgrund dessen einen Schlussstrich gezogen, da er es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren konnte. Er wollte nicht mehr an dieser desaströsen Lage beteiligt sein und sich so verunreinigen. Und das Schlimme daran ist, dass diese angesprochene Gemeinde von meinem letzten Stand her einen dramatischen Zustand aufweist als zuvor. Und infolgedessen werden in den Versen 22 bis 23 das entsprechende Strafgericht behandelt, weil Isabel nicht Buße getan hat. Der Herr hat nämlich vor, sie auf ein Krankenbett zu werfen. Wohlgemerkt, hier ist festzustellen, dass der erhabene Christus über ihre Gesundheit verfügt. Und er der Initiator ist, dass er sie krank macht, wo weder ein interner noch ein externer Faktor zu sehen ist. Er will Isabel unfähig machen, sie eliminieren, sodass sie keine Kraft mehr besitzt, auf ihre eigenen Beine zu stehen. Sie muss komplett aus dem Verkehr gezogen werden. Es darf auch ihr kein Redepult mehr gewährt werden. Und der Herr will dafür sorgen, dass es ihr dreckig gehen wird. Und das Gleiche betrifft auch uns. Wenn der Herr einen krank machen will, dann hat er auch die Möglichkeit dazu, da er im vollen Besitz seiner Geschöpfe ist. Des Weiteren will der Herr auch diejenigen, die mit ihr Ehebrechen in große Drangsal bringen, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Mit anderen Worten werden hier alle anderen angesprochen, die nicht von diesen Abscheulichkeiten ablassen wollen, die noch weiterhin eine falsche Verbindung mit Isabel verfügen und keine vollständige Trennung vollzogen haben. Das Bild mit dem Ehebruch wird hier behandelt, da das Volk der Christen nur einen Gott hat, dem sie unterstehen. Und jede andere nicht gestattete Bindung ist als ein Bundesbruch mit dem allmächtigen Kyrios zu bewerten. Auch will der Herr in Vers 23 die Kinder mit dem Tod schlagen. Das heißt, dass Gott ihre Nachkommen und ihr Andenken vernichten wird. Als Johannes die Offenbarung geschrieben hat, so soll die Gemeinde etwa 40 Jahre alt und ihre Lehre hatte eine zweite Generation hervorgebracht, die dieselbe Ausschweifung befürwortet haben soll. Man beachte die Differenzierung der Strafe zwischen der Isabel, den Beteiligten und den Kindern, was darauf hinweist, dass Gott mit jedem individuell umgeht. Was die Formulierung "Ich bin es, der die Nieren und die Herzen erforscht" betrifft, so drückt es Adam Clark den Krank aus, wenn er schreit, so sollte es den Anschein erwecken, als ob diese Ketzer im Verborgenen lauerten und ihre verderblichen Lehren verbreiteten. Doch unser Erlöser sagt ihnen, dass es vergeblich war, denn er hatte die Macht, ihre Taten ans Licht zu bringen, da er die göttliche Macht besaß, das Böse und die Neigungen der Menschen zu erforschen. Und hiermit wollte er ihnen und uns zeigen, dass er gemäß seinem Titel der Sohn Gottes ist und solche Augen hat, ihre Taten zu durchschauen, dass sie wie ein Feuer alles erforschen und die Spreu verbrennen werden. In Anbetracht dessen werden alle Gemeinden erkennen. Sie werden es mit den scharfen Augen sehen. Es kann nicht untergraben noch geleugnet werden, dass der Herr souverän über seine Gemeinde steht. Es ist ihm ein großes Anliegen, dass Sauberkeit, Reinheit in seinen Versammlungen herrschen. Und er wird es nicht tolerieren, nicht auf die leichte Schulter hinnehmen, dass eine Verunanstaltung geschieht. Seine Erkenntnis dringt bis in das Innerste unseres Wesens hervor und ist die Grundlage für das Gericht oder die Belohnung, die er fällt. Und es ist ein weiterer Hinweis auf sein göttliches Wesen und seine Aufgaben. Ich werde jedem von euch geben, nach euren Taten. So wie der Herr spezifisch die Strafe an jedem verhängt, so richtet er auch dementsprechend exakt, wie es jeder Einzelne verdient. Ihr Lieben, Fluch und Segen sind daher eng mit dem Gehorsam als auch dem Ungehorsam verknüpft. Diese Tatsache sollte uns dazu veranlassen, in heiliger Furcht vor Gottes gerechtem Zorn zu leben. Wir kommen nun zu den Versen 24 bis 25, was sich mit den Treuen und deren weiterer Folge befasst. Es hat auch welche gegeben, die sich allgemein nicht von der Irrlehre verdreckt haben, dass sie gegenüber dem Wort Gottes standhaft geblieben sind. Sie sind nicht von der reinen Lehre des Evangeliums abgewichen. Sie sind keine Kompromisse eingegangen, obwohl Verlockungen stark auf ihr Gewissen einwirken wollten. Doch sie haben es nicht erlaubt. Es war keine Resignation gegenüber der Sünde zu sehen. Und die Tiefen des Satans, die tiefen Geheimnisse, die die Menschen amüsieren und sie zu überzeugen suchten, haben sie strikt abgelehnt. Deswegen ist es gefährlich, das Geheimnis Gottes zu verachten, und es ist ebenso gefährlich, die Geheimnisse Satans anzunehmen. Dazu ein historischer Kommentar. Mysterienkulte betonten tiefe Geheimnisse, die nur unter Eingeweihten geteilt wurden. Auch Juden sprachen von tiefen Dingen über Gott. Auf jeden Fall will der Herr ihnen keine weitere Last auferlegen. Keine andere Last der Verantwortung soll ihnen auferlegt werden, als dass sie an der Wahrheit festhalten. Sie sollen zu ihrer kompromisslosen Haltung stehen. Sie sollen weiterhin an der Lehre Christi bleiben, wie bisher. Noch haben sie das Ziel nicht erreicht. Der primäre Fokus soll weiterhin an erster Stelle stehen. Sie sollen es mit aller Kraft festhalten, was impliziert, dass es kein automatischer Mechanismus ist. Sie müssen daher sich ständig ermahnen, im Wort regelmäßig studieren, ein konsequentes Gebetsleben führen, und zwar so lange, bis er kommt. Damit sie bestehen können und sich nicht von Gott separieren, wo der Worst Case eintreten kann und man eine totale Disqualifizierung erleben kann. Der Herr Jesus betonte bereits in Matthäus 24, Vers 13, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Was gerade erwähnt wurde, unterstreicht das bisher Gesagte in Vers 26, der den Abschluss des Briefes einleitet. Wer überwindet und die Werke des Herrn bewahrt, wird Vollmacht über die Heidenvölker erhalten. Es sind die Werke, die nur im Glauben vollzogen werden können. Und sie stehen im Kontrast zu den Werken der Israel, die nicht aus Glauben geschehen. Ihr Durchhalten bis zum Ende ist die Bedingung, die erfüllt sein muss, damit sie das Versprechen erhalten. Des Weiteren sind in den Versen 27 bis 29 die letzten Kommentare bezüglich des Herrn zu beobachten. Der Herr bestätigt somit, dass die Treuen erhöht werden. Sie werden mit einem eisernen Stab weihen, und es ist, wie man irdene Gefäße zerschlägt. Irdene Gefäße sind Gefäße, die aus gebranntem Ton hergestellt werden. Ja, es ist dieselbe Art und Weise, wie es der Herr Jesus von seinem Vater empfangen hat. Und sein erlöstes Volk, das sich nicht von seinen Worten abwendet, werden in dieser Herrschaft mit ihm verbunden sein. Und zusammen werden sie mit fester und unbesiegbarer Macht regieren. Es bezeichnet eine Regierung der Stärke oder eine, der man sich nicht erfolgreich widersetzen kann. Die Ironie ist hier die des Gefäßes eines Töpfers, eines zerbrechlichen Tongefäßes, das mit einem eisernen Stab geschlagen und in Stücke zerbrochen wird. Das bedeutet, bezogen auf die Nationen, dass es keine Macht geben würde, sich seiner Herrschaft zu widersetzen. Die Feinde seiner Regierung würden vernichtet. Anstatt fest und vereint zu bleiben, würden sie wie das Tongefäß eines Töpfers zerbrechen, wenn es mit einem eisernen Stab geschlagen wird. Beachten wir auch, dass sich in allen anderen der sieben Gemeindebriefe die versprochenen Belohnungen auf den Himmel und den glücklichen Zustand dieser gesegneten Welt beziehen. Sie beziehen sich nicht auf diese gefallene Welt, wie es sehr deutlich zu bemerken ist. Es gibt daher keinen Grund, warum den Sieger in Thyatira eine zeitliche Belohnung und ein Triumph mehr versprochen werden sollte als bei den anderen. Die Herrschaft über die heiligen Völker ist daher eine himmlische Wirklichkeit der Errungenschaft. Was hat es nun mit dem Morgenstern auf sich? Dies ist, wie alle ähnlichen Verheißungen im Zusammenhang mit diesen sieben Briefen, die Verheißung des ewigen Lebens. Lukas Osiander schreibt dazu: Er wird meiner in jener Welt völlig genießen, denn ich bin dieser helle Morgenstern. Davon geweissagt worden in 4. Mose 24. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Obwohl nun Christus auch in diesem Leben unser Heiland ist, so werden wir jedoch in jedem Leben eine viel größere und vollkommenere Freude in ihm haben, weil wir seine unendliche Güte viel besser erkennen werden und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Denn wenn wir, die wir an Christus glauben, einmal unseren heiligsten Bräutigam Christus sehen, so werden wir uns freuen in unaussprechlicher Freude und Herrlichkeit und das Ende unseres Glaubens davon bringen, nämlich der Seelenseligkeit. Dieser Brief endet mit der üblichen Aufforderung zur Aufmerksamkeit. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. In den vorhergehenden Briefen steht diese Aufforderung zur Aufmerksamkeit vor der abschließenden Verheißung. In diesem und allen folgenden jedoch danach und sagt uns, dass wir alle die Verheißungen und Gebote Christi an die Gemeinde beachten sollten. Wir sind nun mit der Gemeinde von Thyatira durch und das nächste Mal besprechen wir Sardes. Mögen wir der Herr Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.